Einige haben jetzt gedacht, kann er das Ding mal ausziehen? Und ich habe mir gedacht, das passt perfekt zur Predigt und deswegen habe ich es auch angezogen. Ne? Wir ärgern uns manchmal oder vielleicht auch mal öfter über die Maske, die wir anziehen müssen, sitzen aber hier im Gottesdienst oder vielleicht auch zu Hause im Livestream und haben nicht nur eine Einwegmaske an, sondern einige von uns sind so richtig zubetoniert. Ich hatte zu Hause keine Burka, sonst hätte ich vielleicht auch die angezogen. Was meine ich damit? Wir gehen in den Gottesdienst und setzen uns hin und denken, ja, Anbetung, Mitteilungsteil, vielleicht auch immer weniger, Predigt, alles ist gut, ja, und dann gehe ich wieder nach Hause. Gottesdienst, Haken hinter, Gott hat zu mir gesprochen, weiß ich nicht, ist an meiner Betonmauer abgeprallt, an meiner Maske. Und ich musste vermehrt an das Lied denken, in der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab. Und so wie ich gerade meine Einwegmaske abgelegt habe, würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur heute, sondern immer dann, wenn wir in Gottes Gegenwart gehen, dass wir da unsere Masken ablegen und offen sind für das, was Gott uns sagen möchte. Ja, den Satz, den ich meistens zu Beginn meiner Predigt sage, den hat Arthur schon gesagt, deswegen muss ich es jetzt nicht sagen. Es gibt einige von uns, die sind aktuell am Hausbau oder haben damit angefangen. Könnt ihr einmal die Hand heben? Wer hat gerade angefangen, ein Haus zu bauen? Ja, voller Freude, zack. Wer hat schon mal ein Haus gebaut? Könnt ihr auch mal die Hand heben? Wer hat ein Haus schon mal umgebaut? Da sind schon wieder noch mehr. Ja. Und dann geht ihr hin zu jemandem und sagt, du, kannst du mir helfen, wenn ich das Haus baue? Würdest du mir helfen? Ja, kann ich machen, aber ich gehe nicht aufs Dach. Warum sagt diese Person das? Höhenangst. Spricht einer aus Erfahrung. Hast du keine? Sehr gut. Aber es ist Höhenangst. Aber es ist vielleicht auch so, im Endeffekt, ja und, dann hat er Höhenangst, soll er trotzdem hochgehen. Was könnte passieren? Runterfallen. Das ist das Maximale, was passieren kann. Er fällt runter. Ja, vielleicht verletzt er sich, bricht er sich was. Und das ja, Schlimmste, was passieren kann, ist im Endeffekt, er stirbt. Oder seine Gesundheit ist eingeschränkt für den Rest seines Lebens. Mit seiner Aussage, was sagt er eigentlich damit aus? Wenn er sagt, ich helfe dir beim Bau, aber ich gehe nicht aufs Dach. Er will ja im Endeffekt nur sagen, ich helfe dir gerne und ich helfe dir, weil ich will, dass du schneller fertig wirst. Ich helfe dir, weil ich will, dass du motiviert bleibst. Ich helfe dir, weil ich will, damit du vorankommst. Aber es gibt einen Punkt, da ist mir meine Gesundheit wichtiger. Wollt ihr heute Abend zu uns zum Abendessen vorbeikommen? Wer von euch wurde schon einmal eingeladen? Oder sagen wir so, wer wurde noch nie eingeladen? Dann müssten wir das heute korrigieren. Jeder von uns wurde schon einmal eingeladen. Und ich habe gestern zu denen, die uns eingeladen, gesagt, ja, aber wir müssen um 20 Uhr wieder nach Hause, weil ich möchte, dass meine Kinder recht frühzeitig in die Horizontale kommen, weil morgen beginnt wieder die Schule und es ist für uns dann leichter, wenn die früher im Bett sind und dann morgen auch fit sind. Was sage ich mit meiner Antwort aus? Was ist mir wichtiger? Mir ist ja, Gemeinschaft ist mir wichtig, deswegen sage ich dieser Verabredung zu. Aber mir ist es wichtiger, dass meine Kinder oder eine lange Gemeinschaft ist mir nicht so wichtig, wie dass meine Kinder morgens, ich sage mal, fit zur Schule gehen. Das ist mir ab 20 Uhr wichtiger. Und es gibt vielleicht auch andere Sachen, wenn mich jemand fragt, kannst du das tun, kannst du dies tun? Oder wir selbst, wir treffen ja, weiß ich gar nicht, wie viele tausend Entscheidungen pro Tag. Ich wusste es mal, ich habe es vergessen. Aber wir entscheiden uns für etwas und es wird beeinflusst durch unsere Prioritätensetzung. So viel zum Einstieg in die Predigt. Ich möchte euch heute ein wenig mitnehmen auf die Reise. So, ich finde, das ist eine sehr gute Übersicht, die gut helfen kann. Kinder, ihr könnt mir jetzt helfen. Ja, gut, wir haben keine Kinder, wir haben ja nur Schulkinder jetzt. Das ist das Alte Testament oder der rote Faden des Alten Testaments. Genau. Ganz am Anfang ist die Schöpfung mit Adam und Eva. Dann geht es weiter. Wir haben den Sündenfall. Dann kommt die Sintflut. Dann kommt das, was wir heute gesehen haben. Turmbau zu Babel. Und dann gibt es drei Söhne von wem sind? Sem, Ham und Japhet sind die Söhne von Noah, danke. So, die Linie geht aber bei Sem weiter. Dann gibt es Abraham. Abraham hat zwei Söhne. Wie heißen die? Isaac und Ismael. Bei Ismael, da geht nicht der rote Faden weiter, sondern bei Isaac. Und Isaac hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Die rote Linie im Alten Testament geht aber bei Jakob weiter. Und er hat 12 Söhne. Ein Sohn von dem heißt, wie mit dem bunten Gewand, wie heißt der, Finn? Josef, danke. So, es geht aber nicht mit Josef weiter, sondern mit Juda, wobei Josef die Familiengeschichte stark beeinflusst, weil es da nach Ägypten geht. So ziehen die nach Ägypten, dann sind die lange in Ägypten, werden da versklavt. Mit Mose gelingt die Befreiung, mit Gottes Hilfe, da sind die 10 Plagen. Und da wird auch das Passahlamm eingeführt. Die ziehen aus Ägypten aus, durch das Rote Meer. Dort gibt es die Gesetze, dann kommt die Stiftshütte und hier sehen wir die Wüstenwanderung, da drehen die ein paar extra Runden. Dann geht es weiter, ich mache es vielleicht besser so, dann geht es weiter mit Josua nach Kanaan in das verheißene Land, da gehen die durch den Jordan. Und dann gibt es die Richterzeit mit den ganzen Richtern, die bekannten sind vielleicht Deborah und Barak, Gideon, Jephtha und hinten noch der Simson. Das sind die Richter. Dann kommt Samuel, dann die Zeit der Könige. Saul, David und Salomo waren die drei Könige, wo das Reich noch nicht geteilt war. Und dann hat sich das Reich aufgeteilt in das Nordreich mit den 10 Stämmen Israels und in das Südreich mit Juda und Benjamin. Das sind ja ganz schön viele Könige, wenn man sich das so anschaut. Auch hier unten eine große Anzahl, aber beide Verzweigungen führen im Endeffekt dahin, dass sie in Sünde leben, dass sie sich immer weiter von Gott abwenden und Gott sie im Endeffekt in die Gefangenschaft führt. Sie kommen in die babylonische Gefangenschaft, dort sind dann die Propheten Hesekiel, der Prophet Daniel und dann kommt der Perserkönig Kyros, der erlaubt die Rückkehr. Der Tempel wird wieder aufgebaut, dann ist die Rückkehr unter Esra, das sind die Propheten Haggai und Zacharia, dann die Rückkehr unter Nehemia und als letzten Propheten Maleachi. Und dann kommt das Neue Testament. Warum zeige ich das? Ich glaube, es ist recht gut, wenn man alles so ein bisschen einordnen kann. Und das, worüber ich heute sprechen möchte mit euch, das spielt sich hier irgendwo ab. Gut, ich meine, ist auch nicht schwer. Das Alte Testament ist sehr groß. Und zwar möchte ich hier nach unten im Endeffekt Juda und Benjamin, wo die weggeführt werden. Das war ungefähr, jetzt sieht man es oben nicht so ganz, wahrscheinlich die PowerPoint nicht so gut, also 605 bis 586 vor Christus. Das ist der Zeitraum hier unten, wo die Joachim, Joachim und Zedekia die letzten Könige waren. Und in der Zeit, also in diesem Zeitraum von, das sind ungefähr 20 Jahre, 19 Jahre, wurde das Volk Israel, also die beiden Stämme, jeweils in drei, ich sag mal, Tranchen weggeführt. Und es gab jemanden, also das Volk Israel hat nicht auf Gott gehört, wurde da bestraft. Und in 586 vor Christus wurde der Tempel zerstört. Wer hatte den Tempel gebaut? Ja? Lauter? Danke. Salomo hat den Tempel gebaut. War der Tempel schön? Nicht gesehen, okay. Habt ihr in der Bibel gelesen, wie der beschrieben wird? Schon bombastisch, was da alles investiert wurde. Und dieser Tempel, der ungefähr 690, da kann man es ja fast genau sehen noch, 690 vor Christus fertiggestellt wurde, 960, okay, lassen wir die Zahl weg. Der Tempel, als er fertiggestellt wurde, da war so viel Prunk, das war so ein Prestigeobjekt. Ich denke, dass heute keine Versicherung sich bereit erklärt hätte, dieses Gebäude zu versichern, weil wenn da was schief geht, dann kann die Versicherung eigentlich Insolvenz anmelden. Aber dieser prachtvolle, dieser prunkvolle Tempel wurde ganz unten zerstört. Das können wir in 2. Chronik 36, Vers 17 bis 20 lesen. Ich werde einige Textstellen ansagen, diese aber nicht lesen. Wenn ihr das zu Hause nochmal nachhört oder selber nachschlagen wollt, könnt ihr das tun. Also 2. Chronik 36, da steht drin, dass quasi alles verbrannt, alles abgerissen wird. Der Tempel, das Königshaus von Salomo, wo er jahrelang dran gebaut hat, wo so viel Gold, so viel Zedernholz, so viel investiert wurde, wird dem Erdboden gleichgemacht. Es liegt alles in Schutt und Asche. Und es folgt die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Und innerhalb dieser Gefangenschaft gibt es auch bekannte Geschichten in der Bibel. Kinder, wisst ihr, wir haben ja gerade schon einen Tipp, wer da gelebt hat. Diese Person hier hat da gelebt in der babylonischen Gefangenschaft. Daniel, richtig. Was hat er erlebt? So vielleicht 2, 3 Schlagworte. Was ist mit Daniel in der Bibel passiert? Löwengrube, sehr gut. Gemüse wollte der essen. Kein Götzenfleisch. Genau. Und vielleicht noch eine Geschichte, nicht direkt mit Daniel, aber mit seinen Freunden. Was haben die erlebt? Feuerofen, genau. Also die mussten einmal in den Ofen, wo die Menschen, die da reingeschmissen haben, gestorben sind, die selbst aber bewahrt wurden. Und das ist alles hier unten in dieser Zeit passiert, in der babylonischen Gefangenschaft, ne, die 70 Jahre gedauert hat. Dann gehen wir ein weiter. Das ist dann hier in der Zeit, Daniel war noch da, aber hier können wir sehen, genau, der Perserkönig Kyros erlaubt die Rückkehr. Vorher ist was passiert, und zwar ist die Herrschaft von Babylon zerstört worden. Das heißt, der König, der die Israeliten weggeholt hat, der wurde auch besiegt. Und wie hieß der letzte König vom babylonischen Reich? Es gibt ein Gedicht über ihn. Belsazar. Wer kennt das Gedicht? Belsazar hielt sein Königsmahl. Genau. Also es gibt ein Gedicht, ich glaube, das ist von Heinrich Heine. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber Belsazar war der letzte König. Und er hat sich angemaßt, diese Gefäße, die aus dem Tempel geklaut wurden, wo das Volk weggeführt wurde, der hat aus diesen Gefäßen getrunken. Und dann kam eine Schrift an der Wand. Kinder, kennt ihr die Geschichte, wo eine Schrift an der Wand ist? Okay, was stand an der Wand? Ja, genau. Mene, mene, tekel, upasin. Was das genau bedeutet? Ich würde jetzt sagen, in dem YouTube-Video ist hier unten verlinkt, könnt ihr lesen, in Daniel 5, Vers 25 bis 28. Auf jeden Fall ist das Ende von Belsazars Reich oder von dem Reich der Babylonier. Und er stirbt noch in der gleichen Nacht, er wird umgebracht. Und das babylonische Reich wird durch das persisch-medische Weltreich abgelöst. In den Jahren, also um 538 vor Christus, wird Kyros der König über das persische Reich. Und der Kyros, der ist dem Volk Israel ja sehr zugetan oder sehr wohlwollend und er gibt einen Erlass raus. Und das lesen wir in Esra 1, 1 bis 3. Das möchte ich mit euch zusammen lesen. Und im ersten Jahr des Kyros, also da, als er König wurde, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, Da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. Jetzt kommt das, was der König Kyros bekannt gibt. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Ja, das ist schon Wahnsinn, was hier von einem, ja, persischen König bekannt gegeben wird. Er gibt die Berechtigung oder die Erlaubnis, dass das Volk Israel zurückziehen kann, um ihren Gott wieder diesen Tempel aufzubauen. Und nicht nur das, er sagt auch zu den Leuten, die dann da bleiben, also zu dem eigenen Volk, Leute, oder er sagt zu den Juden, geht zu euren Nachbarn und die sollen euch alle Silber geben, die sollen euch Gold geben, die sollen euch ja quasi, wie soll ich sagen, eine Starthilfe geben für euer neues Leben da wieder in Israel. Und das ist die eine Unterstützung. Und die zweite Unterstützung, das lesen wir in Esra 6, Vers 2 bis 5, lesen wir jetzt aber nicht, könnt ihr zu Hause lesen. Er erlaubt denen nicht nur den Tempelbau, weil das Volk Israel, wenn ihr euch überlegt, die sind 70 Jahre in Gefangenschaft, meint ihr, die haben viel sparen können? Also wenn man in Gefangenschaft ist, ist man dann reich? Kann man viel sammeln? Eher nicht. Ne? Wir können auch, werden auch gleich lesen, wie viel die eigentlich waren. Und die haben nichts. Ne? Der König sagt, geht, baut einen Tempel, die kommen dahin, die Taschen sind leer, und dann sagen die, okay, und womit fangen wir jetzt an? Ne? Die haben nichts, aber die werden durch die, die Nachbarn geben den Silber und Gold. Und der König Kyros erlaubt ihnen den Tempelbau und er verspricht denen sogar, die Kosten dafür zu tragen. Der sagt dem Volk Israel, geht dorthin, baut den Tempel und ich bezahle es euch. Das soll aus der Königskasse bezahlt werden. Wie gesagt, Esra 6 könnt ihr das nachlesen. Und er sagt auch, die Geräte, die geraubt wurden und alles, was noch vorhanden und auffindbar ist, soll auch zurückgegeben werden. Dann kommt der nächste Step. Und genau, das ist dann der Punkt 3. Das Volk Israel kommt dann dort an, also nachdem es erlaubt wurde, kommt es an. Spätestens 7 Monate später waren die da. Und in Esra 2, Vers 64 bis 67, das möchte ich auch mit euch lesen, Esra 2, 64 und 67, könnt die Bibel eigentlich aufschlagen bei Esra und einen anderen Finger bei Haggai reinmachen, dann seid ihr eigentlich heute fertig. Also Esra 2, 64 bis 67. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Ohne ihre Knechte und ihre Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 734 Pferde, 245 Maultiere, an Kamelen 435 und 6.720 Esel. Hört sich erstmal viel an. Wisst ihr, wie viele Einwohner Deutschland hat, grob? 83 Millionen ungefähr. Also sind 42.360 Frauen und Kinder sind da schon reingerechnet, so wie ich das verstehe. Gut, da kommen noch die Mägde dazu. Sagen wir, die sind alles in allem 50.000 Menschen. Wisst ihr, wie viel die waren, als die aus Ägypten ausgezogen sind? 600.000 waren die. Als 600.000 Mann, genau. Und da zählt explizit Frauen und Kinder nicht reingerechnet. Und wenn wir jetzt gucken, das ist noch nicht mal ein Zehntel davon und da sind schon Frauen und Kinder reingerechnet. Also im Endeffekt ist es ein ganz kleiner Haufen. Ihr könnt in 2. Mose 12 nachlesen, wie viel die waren, als die aus Ägypten ausgezogen sind. Und jetzt kommen die dort an. 50.000 Menschen hört sich erstmal viel an, aber um so ein Land wieder zu bevölkern, um die Städte wieder zu besiedeln, ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Allein in Marienheide leben, glaube ich, 14.000 Menschen. Und als sie dort angekommen sind, fangen sie wieder an zu opfern. Sie feiern das Laubhüttenfest und die beginnen mit dem Zusammentragen vom Material für den Tempelbau. 2 Jahre nach dem Erlass, 2 Jahre und 2 Monate, glaube ich, sind es ungefähr, können sie endlich mit dem Bau beginnen. Das heißt, das Material ist zusammengetragen, die Kosten sind gedeckt, man hat einen Finanzierer, einen Sponsor im Hintergrund, der ja sich um alles kümmert. Und jetzt können sie anfangen. Und das muss ja richtig euphorisch, richtig bombastisch gewesen sein. Es war ein richtiges Fest. Wir würden sagen, da war richtig Partystimmung. Und man muss sich das überlegen, die waren 70 Jahre Gefangene und sind jetzt frei, können den Tempel wieder aufbauen, der für sie eine sehr hohe, ein sehr wichtiges Symbol war für ihren Gott, für ihr Reich, für die Größe ihres Reiches. Und nach 70 Jahren Gefangenschaft feiern die ein Fest und möchten den Tempel wieder bauen. Das lesen wir in Esra 3, Vers 10 bis 13. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf, mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Und das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, sodass man den Schall weithin hören konnte. Das war nicht so ein, ich freue mich innerlich oder ja, gut, dass wir das jetzt erreicht haben. Das war wahrscheinlich keine förmlich geschwungene Rede, sondern das war richtig, die einen, die waren am Schreien vor Jubel. Es muss eine Befreiung für die gewesen sein. Und die anderen, die waren emotional so angefasst, die den alten Tempel noch gekannt haben, dass sie einfach nur laut weinen mussten. Und anhand dieser Stelle kann man sehen, wie wichtig das denen ist, welche Freude da durchbricht. Und der Tempel wird nach seiner ersten Errichtung vor ungefähr 420, 430 Jahren wieder aufgebaut. Hier steht, dass man den Schall weithin hören konnte. Und den Schall haben auch gehört die Menschen, die da noch gelebt haben, während die in der Gefangenschaft waren. Und das waren die Samariter. Vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr wissen wollt, woher die Samariter kommen, ist diese Geschichte Teil der Nachforschung. Die Samariter kommen zu dem Volk Israel, also zu diesen zurückgekehrten 50.000 Mann ungefähr, und sagen, das ist der Gott, den wir auch angebetet haben, lasst uns helfen beim Tempelbau. Und die Israeliten sagen, nee, er geht gar nicht. Ihr dürft uns nicht helfen beim Tempelbau. Dann gehen die Samariter weg. Und dann kommt ein Vers, der sehr entscheidend ist. Da würde ich auch aus der Einleitung meiner Predigt in den Hauptteil gehen. Esra 4, Vers 4. Da steht, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Oder in der Neues Leben, die Bibel, da steht es so, und es geschah, dass die Bewohner des Landes alles taten, damit die Hände des Volkes von Juda schlaff wurden, um sie so vom Bauen abzuhalten. Das heißt, die Feinde haben sich darum gekümmert, oder die, die nicht mitbauen durften, die dort früher gewohnt haben, die haben sich darum gekümmert, dass die Hände schlaff wurden. Was heißt das, wenn die Hände schlaff werden? Man hat im Endeffekt keinen Bock, man hat keine Zeit, man möchte nicht mehr so viel Energie aufwenden. Es ist vielleicht zu viel Aufwand, das jetzt umzusetzen. Und wenn man sich überlegt, mit wie viel Euphorie sie an diese Sache drangegangen ist, ist es schon krass, wie die Wandlung hier ist, dass die Hände schlaff werden. Und dieser Vers, Esra 4, Vers 4, ist mit der Grund, warum es das Buch Haggai gibt. Und da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Haggai ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Es hat 2 Kapitel. Was ist das kürzeste Buch im Alten Testament? Im Alten Testament? Es Es ist das Buch Obadja mit 21 Versen. Also es hat nur ein Kapitel. Also Obadja ist das kürzeste Buch im Alten Testament und Haggai ist das zweitkürzeste Buch. Es hat zwei Kapitel. Und in dem Buch Haggai geht es eigentlich um eine Botschaft an das Volk Israel in dieser Situation. Die waren euphorisch, die wollten den Tempel bauen, dann kamen die Samariter, kamen die Völker, haben gesagt, na, wir stören euch jetzt hier so. Und dann haben die aufgehört zu bauen. Und in diese Situation kommt der Haggai, oder Gott beruft ihn, und er spricht eigentlich zum Volk Israel, aber mir ist das Buch Haggai so wichtig geworden, weil wir es sehr gut für heute anwenden können. Und eigentlich ist dieser Haggai ein Prophet, der genau 4 Predigten gehalten hat. Und seine Predigten waren definitiv kürzer als meine heute schon. Also er hat 4 kurze Predigten gehalten. Und die möchten wir jetzt einmal lesen. Schlagt auf, Haggai 1, Vers 1 bis 11. Das ist seine erste Predigt. Im 2. Jahr des Königs Darius, am 1. Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda. Also Darius ist ja der neue Perserkönig, der war seit 2 Jahren und 6 Monaten im Amt. Und dann, das Volk ist schon da, vor Ort. Und Moment, nicht Darius, jetzt habe ich was verwechselt. Der Kyros war der erste König. Nach ihm waren schon 2 Könige und dann kam der König Darius. Und der war seit 2 Jahren und 6 Monaten im Amt. Und der hat dem Serubabel, das war der Statthalter von Juda, dem hat er die Geräte gegeben und hat gesagt, kümmere dich darum. Und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. Also wir haben einmal den Serubabel, der kümmert sich um alles vor Ort. Und der Jeschua ist der Hohepriester in Juda. Ja, die sind quasi die Führer des Volkes dort. So spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Eine sehr konkrete, sehr direkte Predigt. Das Volk Israel hat nach dem ersten Spatenstich, nach der Grundsteinlegung, vor 16 Jahren nicht weitergebaut. Und hier hören wir auch den Grund, warum sie das getan haben. Die sagen, das Volk sagt, ja, es ist noch nicht die Zeit gekommen. Es ist nicht die Zeit gekommen, um das Haus des Herrn weiterzubauen oder überhaupt zu bauen. Jetzt denkt man sich, woher haben die das? Und wenn man so guckt, die hätten ja auch sagen können, ja gut, die Samariter, die stören uns und es ist so viel Aufwand und wir sind eigentlich fertig und kaputt und wir sind ja hier rüber, wir müssen uns erstmal akklimatisieren, müssen wir unseren Platz finden. Aber die sagen, ja gut, es ist einfach noch nicht Zeit. Das ist die Ausrede von denen. Und dann sagt Gott denen oder stellt denen dann quasi als Gegenpart dagegenüber, sagt er, ist es denn jetzt Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen? Und hier merken wir, es geht nicht darum, dass Gott sagt, ihr sollt nicht ein eigenes Haus bauen, bevor ihr mein Haus baut. Sondern es geht Gott darum, dass die anfangen, ja, dass es denen richtig gut geht. Die haben ja Silber und Gold mitbekommen, der Tempel wird ja bezahlt und die fangen an, in Luxus zu leben. Sie lassen es sich gut gehen. Sie setzen die falschen Prioritäten. Was ist mit dem Widerstand der Feinde? Ist es kein Grund? Nein, das war nicht der Grund, sondern der Grund, warum sie nicht weitergebaut haben, war die falsche Herzenseinstellung. Das Hauptproblem waren weder die Feinde noch die mangelnde Versorgung, sondern es war ihr Herz. Und in Vers 5 sagt Gott zu denen, achtet auf eure Wege. Oder anders gesagt, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Und diesen Ausspruch, achtet auf eure Wege, kommt jetzt in Haggai 4-mal vor. In Vers 7, Kapitel 2, Vers 15 und Kapitel 2, Vers 18. Gott fordert die aktiv auf, achtet doch mal auf eure Wege, wie es euch geht. Ihr habt Missernten, ihr habt Misserfolg, ihr habt Hunger, ihr seid erfolglos. Wir lesen das, der sagt, wer seinen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Wir sagen heute, wenn wir unseren Lohn verdienen, legen wir das in die Tasche oder auf das Konto und je mehr Platz da ist, desto besser. Und ich sage mal, die Israeliten, die schuften und schuften und denken so, jetzt haben wir richtig Kohle, jetzt können wir uns richtig was gönnen, tun das in ihren Beutel und irgendwie wird der nicht voll, dann denkt man, macht den Beutel vielleicht größer, dass noch mehr reinpasst oder auf anderer Seite, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr arbeiten, uns ein bisschen mehr anstrengen, dann haben wir noch mehr Wohlstand, dann haben wir noch mehr Reichtum, das, was uns wichtig ist, wächst dann an. Auf gar keinen Fall. Gott sagt hier, und ihr brachtet es heim und ich blies es weg. Das heißt, die haben es nach Hause gebracht, Gott hat es einfach weggepustet. Die hatten nichts von dem. Es hat denen nicht geholfen. Und er fordert sie auf und sagt, geht auf das Bergland, Vers 6 und Vers 8, geht auf das Bergland und holt Holz. Das heißt, Gott fordert sie auf zum Handeln. Gott sagt, tut etwas für das Haus Gottes. Tut die falschen Ausreden beiseite, werdet aktiv. Und dann steht ein ganz wichtiger Satz, den wir für uns mitnehmen können. Werdet aktiv, und dann Vers 8, die zweite Hälfte, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Erst wenn du aktiv wirst für den Herrn, wenn du handelst, wenn du arbeitest für den Herrn, wenn du dich einsetzt für Gott, dann wird Gott verherrlicht. Gott wird durch unser Handeln verherrlicht und nicht durch unsere Tatenlosigkeit. Und dann finde ich, Gott ist ja so gnädig, der sagt hier in Vers 9, er schildert, wie schlecht es denen geht. Und dann sagt er, und warum das? Und manchmal geht es uns nicht gut und wir sagen, Herr, warum, warum? Und wir kriegen keine Antwort. Das Volk Israel kriegt sofort die Antwort, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während ihr euer Häuser baut, darum hat der Himmel sein Tau zurückgehalten. Das heißt, Gott zeigt ihnen ganz klar auf, der Grund, warum es euch schlecht geht, ist, dass ihr mich vernachlässigt habt. Dass ihr den Tempel Gottes vernachlässigt habt. Und der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Im Tempel konnte man Gott begegnen. Man konnte im Tempel Versöhnung erfahren. Man konnte Gott anbeten und Weisung von ihm erfahren, empfangen. Anweisung, was soll ich tun, Herr? Und die Menschen damals erfassten nicht die Kostbarkeit der Gegenwart Gottes. Es war für diese Menschen keine Priorität. Welche Priorität hat Gottes Gegenwart in deinem Leben? Nehme ich mir Zeit, einmal innezuhalten und Gott zu fragen, ob meine Prioritäten richtig gesetzt sind? Nehme ich mir die Zeit, einmal auf meine Wege zu achten? Habt ihr euch einmal hingesetzt und über eure Wege nachgedacht, wie der Herr sie führt oder ob der Herr sie führt? Nehmt ihr euch Zeit dafür? Ist euer Haus Gottes, ist euer Tempel intakt? Ist dein Tempel intakt, sodass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst? Dass du in seine Gegenwart treten kannst? Oder liegt er brach, da du mit anderen Dingen beschäftigt bist? Da du mit anderen Dingen vielleicht ausgefüllt bist, sodass du gar keinen Platz hast für die Gegenwart Gottes. Es können viele Dinge sein, die dich beschäftigt. Wir haben über den Hausbau gesprochen. Es kann sein, dass mein Haus mich so dermaßen einnimmt, dass ich keine Zeit habe für die Gegenwart Gottes. Es kann mein Auto sein. Es kann mein Urlaub oder meine Urlaube sein. Es kann mein Hobby sein. womit ich mich so beschäftige, dass ich für Gott keine Zeit habe. Und wisst ihr was? Es kann auch Corona sein. Es kann dich so dermaßen ausfüllen, dass du für Gottes Gegenwart keinen Raum mehr hast, keinen Platz mehr hast. Und das Volk hatte als Ausrede, dass einfach die Zeit noch nicht gekommen ist. Welche Ausrede hast du? Und vielleicht zählt deine Ausrede schon länger als 16 Jahre. Wir stehen dem Segen Gottes oft selbst im Weg. Und in Matthäus 6, Vers 33, das möchte ich auch lesen, Matthäus 6, 33, da steht, wir hatten in der Anbetung Matthäus 6, Vers 26 gelesen, jetzt sind wir bei 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In der Neues Leben, die Bibel, da steht es so, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, Priorität 1. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gottes Priorität 1. Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und Gott möchte bei uns in unserem Leben auf Platz 1 stehen. Und was gibt er uns dann? Alles, was wir brauchen und viel mehr. Er gibt uns Vergebung, er gibt uns ewiges Leben, er gibt uns echten Frieden. Es ist Wahnsinn, wenn man sich daran versenkt. Und es ist die Reaktion des Volkes ist total interessant. Die brauchen 23 Tage, um die Predigt in die Tat umzusetzen. 23 Tage später beginnen sie mit dem Bau und machen weiter. Eine geniale Predigt von Haggai. Die zweite Predigt ist in Kapitel 2. Lasst uns Vers 3 bis 9 lesen. Ich lasse einfach die Zeitangaben weg, aber das ist alles innerhalb von einem Zeitraum von 6 Monaten, sind diese 4 Predigten. Ein Monat nach der ersten Predigt folgt die zweite Predigt, Haggai 2, Vers 3 bis 9. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks, du Hohepriester und alles Volk des Landes. Seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Interessant, wie oft Gott sich hier selber als Herr der Herrscharen bezeichnet. Ein Monat später diese Predigt. Warum? Wisst ihr warum? Wir hatten vorher gelesen, was da für eine Party gewesen ist, als sie den Tempel wieder gegründet haben. Und einige haben geweint, weil die so emotional ergriffen waren. Die haben sich gefreut. Und jetzt stellt euch vor, ihr baut den Tempel. Wir können in Esra lesen, dass der Tempel 30 mal 30 war. 30 breit, 30 hoch. Also kleiner als der von Salomo. Und stellt euch vor, ihr baut und ihr guckt euch das an und denkt so, naja, also irgendwie so viel Glanz, kein Glanz in der Hütte. Ne? Also der alte Tempel war wesentlich besser. Das Volk ist entmutigt, es ist vielleicht enttäuscht. Wer kennt noch den alten Tempel? Ja, ich. Und? Was ist das für ein Vergleich? Ja. Lass uns nicht drüber sprechen. Und Gott stärkt sie hier. Gott sagt dreimal in Vers 4, sei stark. Sei stark und arbeite. Mach weiter. Das, was Gott dir gesagt hat, was du tun sollst, mach weiter. Achte nicht auf die Umstände. Und dann verspricht er, ganz zum Schluss des Verses, ich bin bei euch. Und dieses Wort stark, er sagt dreimal stark und in Vers 5 sagt er, mein Wort und mein Bund sollen in eurer Mitte bleiben. Das heißt, er ermutigt sie. Und interessant, Vers 8, Silber und Gold gehören sowieso mir. Es kommt nicht darauf an, wie viel Silber und Gold in diesem Tempel verbaut sind. Alles Silber, alles Gold, alles, was auf dieser Erde ist, gehört sowieso Gott und nicht uns oder jemand anderen. Es gehört alles ihm. Es geht ihm nicht um den irdischen Glanz. Alles ist vergänglich und du kannst alles, was du besitzt, nicht festhalten. Spätestens, wenn du deinen letzten Atemzug tätigst, musst du sogar deine Kleidung loslassen. Du wirst nichts mitnehmen. Und dann kommt es auf etwas anderes an. Und Gott verspricht ihnen hier seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird viel größer und viel herrlicher sein als die vom Tempel des Salomo. Da nimmt er Bezug auf das tausendjährige Reich, da möchte ich nicht drauf eingehen. Mir ist wichtig, dass Gott sie ermutigt. Er sagt, seid stark. Seid stark und arbeitet, denn ich bin bei euch. Heute gibt es keinen Tempel, den wir bauen müssen, aber es gibt viel Arbeit, die wir für Gott erledigen können. Und das Buch ermutigt uns. Das Buch kann dich und mich ermutigen, dass wir uns für den Herrn einsetzen. Es kann uns ermutigen, dass wir unsere Prioritäten verändern. Wenn wir für den Herrn wirken, wird er uns Mut geben und uns segnen. Sei stark, fasse Mut. So ruft es Gott den Menschen zu. Was hindert dich daran, deine Prioritäten zu verändern? Wovor hast du Angst? Was hält dich davon ab, deine Prioritäten in deinem alltäglichen Leben zu ändern? Gott ist doch mit dir. Es folgt die dritte Predigt in Hagai 2, Vers 11 bis 14. Eigentlich bis 19, wir lesen erstmal 11 bis 14. So spricht der Herr der Herrscher: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine andere Speise berührt, wird diese Speise dadurch geheiligt? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Immerhin haben sie geantwortet, als Jesus gewirkt hat, hat er die Pharisäer oft vieles gefragt und die konnten nicht antworten. Aber die antworten, die sagen nein. Dann, Gegenbeispiel, da sprach Hagai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, also eine Speise anrührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Hagai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Das ist eine Predigt, die kommt 2 Monate nach der zweiten Predigt. Und eigentlich besteht diese Predigt nur aus 2 Fragen. Also wenn ihr geheiligtes Fleisch, was Gott geheiligt ist, in eurem Zipfel trägt oder ich sage mal in der Tasche und ihr berührt ein Brot, ein Öl oder irgendwas anderes, ist es dadurch heilig? Nein, natürlich nicht. Aber wie ist es jetzt andersherum, wenn ihr eine Leiche berührt habt, könnt ihr in Mose lesen, die Gesetze, dann ist man unrein, dann musste man sich waschen, und heiligen und so weiter, ganze Prozedur. Aber wenn ihr eine Leiche angefasst habt und dann das Brot anfasst oder Öl oder irgendwas anderes, ist es dann unrein? Ja, natürlich. Das wird weiter verunreinigt. Und dann sagt er, so ist es auch mit euch, so ist es mit diesem Volk. Mit anderen Worten, wer heilig ist, der teilt seine Heiligkeit niemand anderen mit. Aber ein Verunreinigter gibt seine Unreinheit weiter. Und mit dieser Antwort will Gott einen Vergleich darstellen. Er stellt eine Frage, die Priester geben die Antwort und daraus macht er die Predigt. Anders gesagt, Arbeit und Anbetung heiligen keine Sünde. Das heißt, du kannst für den Herrn arbeiten, du kannst ihn anbeten, solange du in Sünde lebst, solange der Tempel Gottes in dir nicht steht, solange du nicht in die Gegenwart Gottes treten kannst, bringt es alles nichts. Deine Arbeit und deine Anbetung heiligen keine Sünde, aber Sünde verunreinigt Arbeit und Anbetung. Solange Gott nicht die Priorität in deinem Leben hat, solange du nicht an deiner Beziehung zu Gott arbeitest, bringen alle Opfer nichts. Das Volk hat Opfer gebracht. In dem Moment, wo sie dahin gekommen, im 7. Monat, haben die angefangen, Opfer zu bringen, obwohl der Tempel noch nicht da stand. Das Volk hat Opfer gebracht, aber sie waren unrein vor dem Herrn, da ihnen die eigenen Häuser wichtiger waren. Erst in der richtigen Stellung vor Gott kann er dein Opfer annehmen. Und in Vers 15 bis 19, also Hagai 2, 15 bis 19, da schildert er nochmal, warum es denen so geht. Er sagt da wieder in Vers 15, achtet aufmerksam darauf, wie es euch geht. Das Ganze hat einen Zusammenhang. Sie haben 20 Scheffel Korn erwartet und nur 10 sind gekommen.
Sie haben von dem Weinberg 50 Eimer Wein erwartet, aber es waren nur 20. Gott hat sie geschlagen, das mit dem Getreide hat nicht geklappt. Vers 18, achtet auf eure Wege. Und sagt er, und jetzt, da ihr den Grundstein gelegt habt, Vers 18, von dem Tag an, oder achtet darauf, genau, Vers 19, genau, Vers 18, von diesem Tag an sollen jetzt weiter auf ihre Wege achten, weil der Grundstein zum Tempel des Herrn ist gelegt und jetzt sollen die darauf achten. Und dann sagt das Volk, so kann man das aus Vers 19 verstehen, ja, aber wir haben immer noch keinen Segen, wir sind immer noch nicht, es quillt noch nicht über, uns geht es immer noch nicht so gut. Und Gott sagt, liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Nein, Gott hat den Segen ausgesät und die Ernte wird kommen. Das Saatgut liegt nicht mehr im Speicher. Und weil das Volk Gott jetzt im Zentrum ihres Handelns gestellt hat, hat er diesen Segen zur Aussaat gebracht. Die Frucht wird nicht lange auf sich warten lassen. Es folgt die letzte Predigt, Haggai 2, Vers 20 bis 23. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Es ist die zweite Predigt an demselben Tag, deswegen steht, dass es die zweite ist. Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herrscher, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr, der Herrscher. Serubabel war einer der Vorfahren von Jesus Christus, dem Messias. Und so wie ich das verstehe, ist die vierte Predigt auch bezogen auf das tausendjährige Reich. Es ist eine Verheißung von Segen für Serubabel. Wenn ich das Buch Haggai zusammenfasse, die vier Predigten, dann kann man sagen, zusammengefasst, das Volk hat nur für sich gearbeitet, aber dem Volk gelingt nichts. Und warum? Weil es den Tempel des Herrn vernachlässigt hatte. Gott ist nicht so, dass er draufschlägt, sondern Gott gibt dem Volk Mut. Gott zeigt ihnen auf, warum dieser Zustand seit 16 Jahren andauert. Gott gibt ihnen Mut, den Tempelbau zu vollenden. Und er zeigt ihnen, warum er sie nicht segnen kann. Jetzt sagst du, was hat das mit mir zu tun? Welchen Bezug hat das heute auf mich? Und ich habe im Laufe der Predigt auch schon ein paar Sachen angedeutet, was es für dich bedeuten kann. Aber für mich ist das Buch Haggai irgendwie sehr praktisch geworden. Das Buch fordert dich heute dazu auf, zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, welche Priorität hat Gott? Welche Priorität hat Gottes Gegenwart in deinem Leben, in deinem Alltag? Arbeitest du nur für dich oder arbeitest du für deinen Herrn? Und Fakt ist, dass die meisten christlichen Projekte scheitern nicht an dem Geld. Die Christenheit hat eigentlich genug Geld, um die Projekte umzusetzen. Sondern die meisten christlichen Projekte, die meisten Gemeinden, scheitern an der fehlenden Bereitschaft, mitzuarbeiten. Gott sagt eigentlich, sei mutig und arbeite, ich bin bei dir. Die Priorität Jesu in deinem Leben erkennt er an deinem Einsatz in seinem Weinberg. Das erkennt er an deiner Gemeinschaft mit ihm. Das erkennt er anhand deines Zeugnisses in deiner Umgebung. Welche Priorität hat Jesus in meinem Leben? Und das ist sehr praktisch. Wenn dein Chef dir sagt, wenn jetzt jemand kommt und dann sag einfach das und das, stimmt zwar nicht, aber sag es. Welche Priorität hat Jesus in deinem Leben? Bin ich bereit zu sagen, nein, Jesus ist mir wichtiger als mein Chef in dem Moment und ich werde die Wahrheit sagen? Wenn es darum geht, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, irgendwo gut wegzukommen, um nicht die Wahrheit zu sagen, was ist mir wichtiger? Mein Erfolg oder vielleicht ja die Ehrlichkeit? Wenn ich die Möglichkeit habe, Anerkennung zu ernten, gelobt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen, ist aber eigentlich darauf zurückzuführen, dass Gott verherrlicht werden sollte, wenn ich vielleicht sehr gut singen kann, sehr gut reden kann, es aber zur Verherrlichung Gottes tun? Ist es mir wichtiger, dass meine Leistung Anerkennung findet? Oder hat Jesus die Priorität 1 in dem, was ich tue? Wie gesagt, die Sünde macht das Opfer nicht schön. Das heißt, ich kann Gott dienen, aber das Opfer ist nicht schön, es ist unrein. Oder es ist vielleicht ein Hobby, das mir wichtiger ist als den Dienst für den Herrn. Welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Lasst uns so gehorsam sein wie das Volk Israel. Sie brauchten 23 Tage, um das umzusetzen, was sie von Gott gehört haben. Wie lange brauchst du dafür? Amen.